X. X, 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 X.
Sie heißt Xanthippe. Oder Xenia.
X. Vielleicht ist ihr Mann todkrank.
Sie meinen doch nicht, dass er...
Nein, 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 bestimmt nicht. Ihr Mann hat eine Gesundheit wie ein Pferd.
Bestimmt. Aber was war nochmal der letzte Eintrag vor Tag X?
Hier ein Arzttermin.
Dann stimmt es doch. Oh mein Gott, er wird sterben. Er wird sterben. Ach, Gott sei Dank,
Frau Sauerwinkel.
Ich bin einfach so froh, dass es keine Affäre ist. Ja. Verstehen Sie, Frau Schnurhahn, das erklärt doch alles. Er will sein Leben nochmal völlig ausschöpfen und alles machen, was möglich ist. Bevor er... Der Arme.
Ja, und was machen wir jetzt?
Wahrscheinlich wollte er uns nicht beunruhigen. Am besten ist, wir machen keine große Aktion draus und haben ihn einfach lieb.
Oh. Okay.
Hallo, ihr zwei. Schaut euch mal diese fantastische Tauchausrüstung an. Die habe ich zum halben Preis bekommen.
Robert! Oh, mein Schatz! Warum hast du mir nichts davon gesagt? Warum hast du das alles für dich behalten?
Ich wusste nicht, wie du reagieren würdest.
Oh, Robert, ja, du weißt doch, dass ich immer zu dir stehe, egal was passiert.
Aber du hast doch jede Art von Wassersport.
Ich rede doch nicht vom Tauchen, Robert. Ich rede vom Tag X.
Oh. Ihr habt es herausbekommen.
Ja, Herr Sauerwinkel, also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie leid mir das tut.
Ich weiß. Jetzt verstehen Sie sicher auch, warum ich all diese Dinge tue, solange noch Zeit dazu ist. Ja. Wenn ich meine Entscheidung erst einmal getroffen habe,
Robert,
dann ist das Leben ja so ziemlich vorbei. Sehen Sie, deshalb habe ich ihr nichts davon erzählt.
Ja, aber Sie haben gerade Entscheidung gesagt. Sie wollen es doch nicht etwa selbst machen, oder?
Doch, das werde ich.
Wie bitte?
Es ist die richtige Entscheidung.
Also ich werde Sie sehr, sehr, sehr vermissen.
Was ist denn mit euch beiden eigentlich los? Ihr tut ja gerade so, als wenn ich bald sterben würde.
Ja, sterben Sie denn nicht?
Nein.
Nein? Du stirbst nicht?
Nein. Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich bald sterben werde?
Naja, aus deinem Terminkalender. Tag X.
Das ist doch nur der Tag, an dem ich...
Oh, Schatz, Vorsicht.
An dem ich meine Entscheidung treffen werde.
Was denn für eine Entscheidung?
Die Entscheidung, Christ zu werden.
Du willst Christ werden?
Ja.
Und Sie sterben nicht?
Nein.
Na, das ist ja eine schöne Bescherung. Begehrung.
Und können Sie mir noch erklären, was hat das Ganze mit diesen abenteuerlichen Aktivitäten zu tun?
Sie wissen doch, wie die Christen sind. Der harte, unbequeme Weg, der vor mir liegt. Das Nadelöhr, die 10 Gebote. Du sollst dieses nicht, du darfst jenes nicht tun. Da dachte ich, ich sollte noch ein bisschen Spaß haben, bevor es Mittwoch in einer Woche vorbei ist.
Und was ist damit?
Das ist für nächstes Wochenende. Ich habe uns ein lauschiges Zimmer im Maritim reserviert.
Dann habe ich mir alle Sorgen umsonst gemacht. Nach diesem Tag X, meinst du, wir dürfen nicht mehr?
Nur noch zu Fortpflanzungszwecken.
Und du bist dir ganz sicher, dass du das willst, Robert?
Ja, es muss sein.
Na dann lass uns diesen Tag X wenigstens gemeinsam begehen.
Wirklich?
Ja. Ja, wenn sich einer von uns beiden elend fühlen muss, ist es nur vernünftig, wenn wir uns gemeinsam elend fühlen.
Aber Schatz, bist du dir sicher?
Ja.
Dann sollten wir vielleicht noch ein bisschen Spaß haben, bevor es soweit ist.
Schatz, ich bin ganz deiner Meinung. Vorsicht.
Sie verheißen nichts Gutes. Dieser Autofahrer mit diesen Autokennzeichen fahren 30, wo 60 erlaubt ist, blinken nicht, wenn sie abbiegen und halten manchmal einfach spontan, um ihrer Ehefrau die Gänseblümchen am Wegesrand zu zeigen. Ich stöhne immer auf, wenn vor mir ein Auto fährt mit dem Kennzeichen OF. Ohne Führerschein. Und so fahren ja auch die Offenbacher. Nicht nur wie ohne Führerschein und fahren ist eigentlich übertrieben, sie eiern herum. Noch schlimmer als die OFler fahren andere. Und zwar in einem französischen Auto, einem Renault. Wie kann man ein französisches Auto kaufen? Nun ja. Und dann GG. GG sind nachweislich die schlechtesten Autofahrer dieser Welt. GG, große Gefahr. Ich behaupte, Groß-Gerauer Autofahrer haben ihren Führerschein in der Tombola gewonnen oder auf dem Schwarzmarkt im Kongo geholt. GG ist das Schlimmste überhaupt. Und wenn ich ein Auto sehe, was GG oder OF hat, dann versuche ich möglichst schnell es zu überholen und es hinter mir zu lassen, denn dann ist die große Gefahr der Mann ohne Führerschein endlich vorbei. Es gibt Dinge, die verheißen nichts Gutes, wie gewisse Autokennzeichen beispielsweise. Oder wenn du gut informiert sein willst, dann solltest du nicht zu der Tageszeitung mit den vielen Bildern und den großen vier Buchstaben greifen, denn fundiertes Wissen wirst du dort nicht unbedingt finden. Oder bist du Fußballfan und willst eine gute Fußballpartie sehen, dann würde ich dir raten, schaue keine Partie Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig an. Weil das ist der Beweis für uninspirierenden Angsthasenfußball. Es gibt falsche Adressen. Und für das Thema Toleranz sind der Glaube und die Kirche sicherlich die falsche Adresse, meinen zumindest viele Leute. Denn es steht ein Verdacht im Raum, der lautet, Glaube macht intolerant. Und diejenigen, die diesen Verdacht äußern und sagen, Glaube macht intolerant, müssen gar nicht lange suchen, um ihren Vorwurf zu untermauern. Sie erinnern an die Geschichte der Kirche von den Kreuzzügen bis hin zu fundamentalistischen Eiferern unserer Tage, die Homosexuelle hassen und Abtreibungsärzte erschießen. Sie verweisen auf fundamentalistische Gewaltausbrüche in der islamischen Welt, auf den kriegstreibenden Starrsinn jüdischer Siedler und darauf, dass Palästinenser zu lebenden Bomben gegenüber Juden werden und, und. Und auch Wissenschaftler, wie zum Beispiel der renommierte Forscher Jan Assmann, sieht in der Religion den Nährboden für Intoleranz. Ich zitiere ihn, er schreibt: Mit dem Glauben an einen einzigen Gott ist etwas Neues in die Welt gekommen. Die Unterscheidung zwischen wahrer und falscher Religion. Der Monotheismus macht Menschen intolerant und stachelt Gläubige gegen Andersgläubige auf. Und in die gleiche Kerbe schlägt der Religionskritiker Christopher Hitchens. Er hat geschrieben, ein wahrer Gläubiger kann nicht aufhören, bevor die ganze Welt das Knie beugt. Macht Glaube also intolerant? Bevor ich auf diese Frage eingehe, möchte ich euch etwas fragen. Und eure Antwort hängt ab, ob wir gemeinsam ein Stück weiterkommen. Die Frage ist, bist du heute Morgen hier in diesem Go Special, um deine Vorurteile gegenüber Kirche, gegenüber Glaube bestätigt zu bekommen? Bestätigt zu bekommen, jawohl, Glaube macht intolerant. Oder möchtest du dich öffnen für eine faire Auseinandersetzung mit diesem Thema? Und das meine ich ganz ernst. Denn man kann sich Glaube, Gott und Kirche ganz weit weghalten, ebenso wie derjenige, der keinen Sport treibt, weil er sagt, Sport ist nicht gesund, denn ich kenne ja jemanden, der sich beim Sport verletzt hat. Oder so, wie es eben beim Theaterstück war. Man hat ein krudes, verrücktes Bild von Christsein, das dann mehr an den Tag X, an den Tod erinnert, als an erfüllendes Leben. Deshalb wirklich die ernst gemeinte Frage, möchtest du fair und unvoreingenommen dich dieser Frage nähern? Oder hast du ein festes Bild und egal, was wir hier vorne erzählen und tun und machen, wird deine Meinung nicht ändern? Ja, man kann Gott auf großen Abstand halten und man hat ganz gute Argumente dafür. Denn natürlich, Christen haben im Namen Gottes unheimlich viel Leid in diese Welt gebracht. Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Unterdrückung, schlechtes Gewissen und. Aber ein fairer Blick zeigt auch, das Christentum ist nicht allein eine Geschichte der Intoleranz, der Gewalt und der Unterdrückung, sondern das Christentum ist eben auch die Geschichte von Mutter Teresa, von Martin Luther King, von Dietrich Bonhoeffer im Widerstand gegen Hitler. Eine Geschichte des Einsatzes für Arme, für mehr Gerechtigkeit, und der amtierende Papst Franziskus ist das lebende Beispiel für eine Kirche, die zu den Ärmsten dieser Welt geht und sich mit ihnen solidarisiert. Willst du also einen fairen Blick wagen? Zurück zur Frage, macht Glaube intolerant? Ja, immer wieder macht Glaube intolerant, das zeigt die Geschichte. Menschen missbrauchen die eigene Religion immer wieder, um Gewalt zu legitimieren. Macht Glaube intolerant? Ja, immer wieder. Denn Menschen benutzen die eigenen Glaubensüberzeugungen dazu, um andere und anderes zu verteufeln. Das gab und das gibt es, leider Gottes, immer wieder bis ins 21. Jahrhundert. Und das gibt es auch im Christentum. Ja, Glaube macht auch intolerant. Ich denke aber, ein solches Verhalten hat nichts mit der Liebe Gottes, die uns in der Bibel überliefert ist, zu tun. Ich behaupte, intolerantes Verhalten widerspricht dem Glauben, den Jesus Christus uns vorgelebt hat, den Jesus Christus uns nahebringen will, zu dem Jesus uns einlädt. Jesus hat uns etwas anderes gelehrt, er hat anderes gepredigt und er hat anderes gelebt. Und ich möchte eine Stelle aus der Bibel vorlesen. Jesus sagt, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten, deinen dir nahen Mitmenschen lieben und deinen Feind hassen. Ich, Jesus, aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr euch als Kinder Gottes, als Kinder eures Vaters im Himmel beweist. Denn er lässt die Sonne aufgehen über Bösen und Guten, lässt es regnen über Gerechten und Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Und wenn ihr allein eure Glaubensbrüder willkommen heißt, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch alle anderen? Werdet nun vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Zur Zeit Jesu war es üblich, dass sich kluge Männer versammelt haben und über ihre Ansichten, über ihre Meinungen zu diskutieren und auszutauschen. Und das, was ich eben vorgelesen habe, war so eine Art Diskussion. Und diese Diskussion geschah nicht hinter verschlossenen Türen, waren keine Expertenrunden, sondern diese Diskussionen geschahen damals im öffentlichen Raum. Die eigenen Anhänger konnten daran teilnehmen, aber auch die Gegner. Und diese Geschichte, diese Überlieferung war eine solche Diskussion. Und Jesus wurde anscheinend gefragt, wie man mit dem Andersglaubenden, dem Fremden, umgehen soll. Sozusagen die Frage, Jesus, was sagst du? Macht Glaube intolerant? Und Jesus benennt als Ausgangspunkt die allgemeine, allgemeingültige Auffassung. Er sagt, es heißt, du sollst die Menschen, die dir nahestehen, lieben. Wer aber anders glaubt, denkt und nicht deiner Meinung ist, den sollst du hassen. Dem sollst du gegenüber intolerant sein. Deren Meinung und deren Glauben ist nicht zu akzeptieren. Und diese weit verbreitete Ansicht der Zuhörer, die Eingang in die Gesellschaft fand, scheint in der biblischen Überlieferung zu liegen. Und damit scheint sie sogar göttlich legitimiert zu sein, also erst gar nicht zu hinterfragen zu sein. Lesen wir dann aber die Stelle, die Jesus scheinbar zitiert, entdecken wir, da steht gar nichts von den Feind hassen, den Andersgläubigen hassen. Das steht da nicht. Sondern dieses den anderen Gläubigen hassen, verurteilen, das haben religiöse Eiferer in die Gesellschaft getragen. Sie haben das betont und haben gesagt, wir müssen uns schützen, indem wir den anderen hassen. Und das wurde plötzlich allgemeingültige gesellschaftliche Sicht. Es ist nicht biblisch, es ist nicht göttlich legitimiert. Religiöse Eiferer haben das eingeführt und taten so, als ob es Gottes Wort wäre. Sie haben es Gott in den Mund gelegt. Soweit der Ausgangspunkt. Und jetzt sagt Jesus, was er für richtig hält. Und aus eigener Erfahrung wissen wir ja, man kann nur einen Standpunkt haben, wenn man feststeht und weiß, was für einen selbst richtig ist. Und Jesus sagt, ich aber sage euch. Und damit zieht er klar Stellung. Ich aber widerspreche dem, was die allgemeingültige Auffassung ist. Und dann legt er seine ganze Autorität in seine Antwort. Und er lehnt diese Einschränkung des göttlichen Liebesgebot ab. Und er lehnt es nicht nur ab, diese Einschränkung, sondern er zieht die Ausgeschlossenen, die Andersdenkenden und Andersglaubenden ausdrücklich ein, indem er sagt, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde. Und er begründet seinen Standpunkt, indem er auf Gott verweist, der alles Leben hervorgerufen hat und erhält, der, Zitat, die Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten und es regnen lässt über Gerechten und Ungerechten. Liebt eure Feinde. Das ist Gottes Wille und nicht das, was Menschen daraus gemacht haben. Jesus macht deutlich, das Lebensrecht und die Würde jedes Menschen ist unantastbar. Jeder Mensch steht unter dem Schutz Gottes und ist ja noch so anders. Und deshalb hat auch niemand das Recht, anderen dieses Recht zu leben, diesen Schutz der Würde abzusprechen. Und schon gar nicht mit Bezug auf Gott, mit der Legitimation von Gott. Und hier ist Jesus ganz intolerant. An der Stelle ist Jesus ganz intolerant. Wo andere Menschen intolerant sind, wo die Toleranz angegriffen wird, da wird Jesus intolerant. Liebt eure Feinde. Und Jesus fordert uns Christen auf, dass wir uns in diesem Punkt auch unterscheiden von anderen Menschen, von anderen Gläubigen, von anderen Lebenshaltungen, von anderen Ansichten. Er sagt, liebt eure Feinde, bittet und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr euch als Kinder Gottes, als Kinder eures Vaters im Himmel beweist. Ihr müsst euch beweisen in der Feindesliebe, dann erfüllt ihr den Willen Gottes. Lasst es spüren. Lasst es die anderen spüren. Lasst es diese Welt spüren, dass ihr Christen seid, indem ihr nicht die Spirale des Hasses und der Gewalt mitgeht, sondern den anderen liebt. Und nicht nur den anderen, der euch wohlgesonnen ist, sondern auch die Feinde. Jesus sagt, die Feinde, die, die euch entgegenstehen. Und jetzt ein ganz kurzes und kleines Aber, das mir aber wichtig ist. Jesu Aufforderung, den Feind zu lieben, bedeutet nicht zwingend, deren Einstellungen und Ansichten zu übernehmen und für gut zu heißen. Das nicht. Sondern Jesus sagt, den Feind, den Menschen, die Person, der sollst du mit Liebe begegnen, auch wenn die Absichten und die Ansichten des Gegenübers vielleicht gar nicht dir entsprechen. Das klingt alles sehr theoretisch, vielleicht, das klingt auch alles sehr kompliziert, aber ehrlich gesagt, kompliziert ist es nicht. Es ist verdammt schwer, ja, aber kompliziert ist es nicht. Und ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen, die das verdeutlicht, was Jesus fordert. Martin Luther King, der schwarze Pfarrer und Bürgerrechtler, hat sich auf Jesus berufen und auf seine Feindesliebe, auf seine Gewaltlosigkeit und hat gesagt, wir können diese Gesellschaft, unsere Rechte für uns Schwarze nur erringen, wenn wir dem Feind mit Liebe begegnen, indem wir nicht zu Waffen greifen, nicht mit Gewalt kämpfen, sondern mit Liebe dieses System aushebeln. Und diese Feindesliebe und Gewaltlosigkeit, Martin Luther King beruft sich damit auf Jesus, klingt in der Theorie super gut. Und eines Tages musste Martin Luther King beweisen, ob seine Forderung theoretisch hält oder ob sie auch praktisch durchführbar ist. Er musste ganz konkret unter Beweis stellen, ob seine Botschaft der Feindesliebe Wirklichkeit werden kann. Denn Gegner von ihm hatten ein Bombenattentat auf sein Haus verursacht. Und Martin Luther King erfuhr davon, während er bei einer Massenveranstaltung sprach, dass sein Haus bombardiert wurde. Er brach seine Rede ab und fuhr nach Hause, voller Angst und Sorge um seine Frau Coretta und seine Tochter, die erst wenige Monate alt war. Und er kommt an seinem Haus an und vor dem Haus hatte sich schon eine aufgebrachte Menschenmenge versammelt, voller Hass, voller Gewalt, mit Waffen, die Rache schwor für dieses Bombenattentat. Und Martin Luther King trat auf seine zerbombte Veranda heraus. Seine Tochter und seine Ehefrau Coretta blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Und seine Frau Coretta sagte später über diesen Zeitpunkt, dies war in gewisser Hinsicht die wichtigste Stunde seines Lebens. Sein eigenes Haus war soeben bombardiert worden. Seine Frau und sein Kind hätten getötet werden können. Und zum ersten Mal wurden Martins christliche Prinzipien und seine Theorie der Gewaltlosigkeit ernstlich auf die Probe gestellt. Und Martin Luther King stand dort auf der Veranda, ernst, geschockt, und die Menge wartete darauf, sich endlich zu rächen, endlich die Waffen einsetzen zu können und für ihre Menschenrechte zu kämpfen. Und Martin Luther King hob die Hand und die Menge schwieg, verstummte. Und Martin Luther King sagte dem aufgewühlten Mob, geht nach Hause und legt eure Waffen weg. Geht nach Hause und legt eure Waffen weg. Wir können dieses Problem nicht durch Vergeltung lösen. Wir müssen der Gewalt auch jetzt und vor allem jetzt mit Gewaltlosigkeit begegnen. Wir müssen der Körperkraft mit Seelenkraft entgegentreten. Wir müssen Hass mit Liebe vergelten. Und Coretta King, seine Frau, erzählt über diesen Abend. Viele weinten und ich konnte im Licht der Scheinwerfer die Tränen auf den Gesichtern glänzen sehen. Und was passierte? Die Menschen steckten die Waffen weg und gingen nach Hause. Und die Menge, der aufgebrachte Mob, löste sich auf. Und ein weißer Polizist sagte im Rückblick, ohne den Niggerprediger wären wir alle tot. Jesu Forderung nach der Feindesliebe war erfolgreich, damals. Und Jesu Forderung der Feindesliebe ist auch heute erfolgreich. Nicht immer, natürlich nicht, aber immer wieder. Und Jesu Aufforderung fordert auch uns heraus. Und ja, es ist und bleibt schwer. Dennoch, nimmt Jesus kein Stück davon zurück, sondern er sagt auch zu dir und zu mir und vor allem zu uns Christen, du sollst den Feind lieben. Nicht, du sollst den Feind achten oder respektieren oder tolerieren. Nein, du sollst den Feind lieben. Und Jesus hat ja genau dies auch gelebt. Er war nicht intolerant, sondern tolerant. Er begegnete den Feinden nicht mit Hass, sondern mit Liebe. Er kämpfte keinen Kreuzzug, sondern er selbst ließ sich ans Kreuz nageln. Er ließ niemanden foltern, sondern er selbst wurde bis zum Tod gefoltert und gequält. Macht christlicher Glaube intolerant? Macht christlicher Glaube intolerant? Ich bin davon überzeugt, genau das Gegenteil ist wahr. Zu Jesus Christus sich zu bekennen und zu gehören, führt nicht zur Intoleranz, sondern zur denkbar größten Toleranz überhaupt, nämlich zur Liebe gegenüber dem Feind. Wer sich im Glauben an Jesus festgründet, der weiß, dass er sich auf ihn verlassen kann, der muss gerade nicht intolerant sein, sondern gerade der, der sich in Jesus verwurzelt weiß, kann ein weites Herz und offene Arme haben für andere Menschen, für andere Kulturen, für andere Religionen. Und wenn sogenannter christlicher Glaube intolerant ist, dann darf sich dieser Glaube nicht auf Jesus Christus berufen. Der Glaube an Jesus Christus kann keine Intoleranz legitimieren. Bist du bereit zu einer fairen Sicht der Dinge? Ich wünsche mir, dass du diesem wahren und wirklichen und toleranten Jesus begegnest, damit du dir dein eigenes Bild von ihm machen kannst, dass du aus erster Hand erleben kannst, wie die Liebe Jesu dein Leben und das Leben dieser Welt verändern kann. Danke fürs Zuhören.
wählen werden können. Aber jetzt nochmal ganz zu dir. Du hast mal in Jerusalem gelebt und das ist ja nun wirklich ein absoluter Krisenherd, wo alle Religionen aufeinandertreffen. Ist das nicht vollkommen frustrierend, da zu leben und das Gefühl zu haben, es geht überhaupt nicht weiter, es wird immer schwierig und problematisch sein? Oder wie hast du das erlebt?
Ich habe das auch so erlebt, dass die Hoffnungslosigkeit scheinbar Überhand gewinnt und man denkt, der Konflikt ist seit so vielen Jahren da, den gibt es nicht zu lösen. Aber es gibt ja auch immer wieder schöne Geschichten, die dann zeigen, doch, es geht auch anders. Ich weiß nicht, die habe nicht ich selbst erlebt, aber ich habe einen Film gesehen, Das Herz von Janine. Ich weiß nicht, wer diesen Film kennt. Darf ich kurz erzählen?
Ja. Eine Minute.
Eine Minute, okay.
Eine Minute.
Ein 12-jähriger Junge, Ahmed, wird erschossen von israelischen Soldaten, weil sie ihn irrtümlich für einen Terroristen halten. Und der Junge ist klinisch tot. Das heißt, seine Organe werden noch versorgt, aber er lebt nicht mehr. Und auf dem Weg ins Krankenhaus nach Haifa entscheidet sich der Vater und sagt, auch wenn mein Sohn getötet ist, sollen seine Organe in anderen Kindern weiterleben, anderen Kindern das Leben ermöglichen. Und da Haifa eine israelische Stadt ist, werden dann die Organe, 6 an der Zahl, von diesem toten Jungen entnommen und an jüdische Kinder gegeben. Leber, Herz, Nieren und so weiter. Und auch ein ultraorthodoxer Fanatiker bekommt für seine Tochter eine Niere. Und diese Tochter lebt dadurch. Und dann fragt die Presse ihn, wie kann das sein? Du bist radikaler Jude und ein Palästinenser-Kind gibt die Niere zu deinem Kind, dass es leben kann. Und dann sagt er vor der Presse, er schämt sich dafür. Er möchte diese Niere eigentlich nicht für sein Kind haben. 3 Jahre später begegnet der palästinensische Vater diesem Mann, sucht ihn, besucht ihn und fragt, wie kann das sein? Mein Volk rettet deinem Volk ein Leben und du verurteilst das. Und dieser Mann bricht in Tränen auf und sagt, jetzt habe ich gelernt, wie Frieden möglich ist. Und schämt sich für das, was er damals voller Hass gegenüber den Palästinensern gesagt hat. Solche Geschichten gibt es, auch in Palästina, auch in Israel. Und die machen Mut mir und vielen Menschen, dass es eben weitergehen kann, trotz der oft dunklen Situation dort.
Gong.
Herz von Janine, ganz toller Film.
Super, vielen Dank, Carsten. Ihr habt einer sehr, sehr genau zugehört. Sie haben in der Predigt das Thema gewechselt. Zunächst ging es nur Toleranz gegenüber zum Beispiel anderen Kulturen und außerhalb der Ehe etc. Dann ging es auf einmal um Feindesliebe. Wie kam es, dass du von Toleranz zu Feindesliebe kam? Was war dir daran wichtig?
Mir war wichtig, dass wir tolerieren können. Tolerieren ist relativ leicht. Ich kann sagen, was du tust und machst, finde ich alles verkehrt, aber ich toleriere es, solange es mich nicht irgendwie einschränkt. Aber ich wollte den Schritt weitergehen und sagen, wir Christen sollten nicht nur tolerieren, sondern wir sollten auch lieben. Und das ist ein qualitativ großer Unterschied. Wenn ich sage, deine Ansichten sind alle falsch, aber die toleriere ich, kannst du gern an grüne Marsmenschen glauben. Oder indem ich sage, ich liebe dich aber als Mensch, vor allem wenn es dann auch um extreme Ansichten geht. Deshalb. Also ich glaube, lieben ist nochmal schwieriger als nur tolerieren.
Also hier kamen nochmal so einige Fragen, aber... Also birgt nicht der Exklusivitätsanspruch der Kirche und auch des Glaubens per se Intoleranz? Also tragen wir nicht dazu bei, mit diesem Absolutheitsanspruch von Gott zur Intoleranz? Also da kamen auch viele Fragen, was ist denn mit den anderen Religionen? Also sind wir nicht schuld? Ist Gott nicht schuld vielleicht?
Was spannend ist, das habe ich in der Vorbereitung gelernt, im Alten Testament gibt es ja auch so Geschichten wie der Prophet Gottes, Elia tötet Andersgläubige, er schlägt die zu Hunderten und weitere. Und Forscher haben herausgefunden, als in der Bibel der Wechsel zum Monotheismus, zu dem Glauben an den einen Gott kommt, damit wächst die Toleranz. Davor hat man Andersgläubige noch totgehauen und mit dem Glauben an den einen Gott wurde mehr und mehr klar, man muss den anderen auch lieben, tolerieren, akzeptieren.
Das habe ich nicht verstanden.
Hast du nicht verstanden?
Nee, das finde ich nicht logisch.
Erklär
das
nochmal.
Habt ihr es verstanden?
Nee, ich schließe mich der Julia an.
Habe ich noch nicht so ganz verstanden. Genau. Du fragtest ja, ob wenn wir an einen Gott glauben, das nicht automatisch zur Intoleranz gegenüber anderen führt.
Nee, ob Gott nicht mit seinem Absolutheitsanspruch dazu beiträgt.
Machen wir es einfach mal deutlich. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, nur nicht mich. Also ich bin die einzige Wahrheit. Macht so etwas nicht automatisch intolerant?
Das fragst du, der nächste Woche über genau dieses Thema predigt.
Ja, aber jetzt stehst du ja hier und musst
also
die Fragen
beantworten. Also herzliche Einladung zum einen, eine ausführliche Predigt von Kai Scheunemann zu genau diesem Thema. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, denn durch mich.
Also ich habe noch nicht genau verstanden, warum ist Monotheismus, das führt da nicht zur Toleranz.
Genau, andere sagen doch gerade, der Monotheismus führt zur Intoleranz. Du sagst aber, es führt eher zur Toleranz.
Ich glaube, wenn ich mich in Gott verwurzelt weiß, in Jesus Christus, und er fordert, du sollst nicht nur den Nächsten tolerieren, sondern lieben und ich das ernst meine, dann führt es für mich zur Toleranz. Außerdem finde ich, bin ich nicht der Verteidiger Gottes, sondern ich bin sein Zeuge. Ich kann auf Gott hinweisen. Wer weiß, dann habe ich die Wahrheit gepachtet. Vielleicht hat ja Gott verschiedene Formen. Das ist jetzt sehr provokant für ganz Fromme, aber darf ich den Satz noch fertig machen?
Ja.
Also ich habe doch ein Bild von Gott und erschließe mir Gott, aber ich bin doch nicht der, der weiß, das ist alles 100% richtig. Sondern Gott offenbart sich doch selbst und Gott wird doch dafür sorgen. Vielleicht ist Gott viel mehr, als wir das glauben. Und deshalb möchte ich lieber Zeuge sein als Verteidiger Gottes.
Okay.
Hilft das?
Ja, hilft auf jeden Fall. Wir gehen mal zum anderen Thema.
Kommt nächste Woche nochmal, weil es wirklich ist eigentlich nochmal eine ganz eigene Predigt.
Ja, und der Prediger ist auch toll, das nächste Mal. Manche meinen, dass in Kindergärten nicht mehr St. Martinstag, sondern ein Sonne-, Stern- und Mondfest gefeiert werden soll. Ist es intolerant, diese christliche Tradition aufrechterhalten zu wollen, also beim St. Martinstag zu bleiben?
Gut, da spare ich mir jetzt Zeit. Ich finde das völligen Quatsch, zu sagen, wir dürfen nicht mehr St. Martin feiern, sondern wir müssen ein Lichterfest feiern. Ich habe gelesen, in Kanada darf man nicht mehr Christmas sagen, weil da ist ja Christ, Jesus drinne. Deshalb machen die X-mas. Weil das X ist dann irgendwie religionsneutral. Ich finde, wir sind ein christliches Abendland, haben christliche Wurzeln und ich glaube, das bricht keinen Zacken ab, unsere Tradition kennenzulernen. Ich würde da keine Bekehrungsveranstaltung draus machen, aber so Werte wie Teilen und Miteinander leben freuen sich auch Andersgläubige. Und ich kenne viele muslimische Freunde von mir, die auch Weihnachten feiern und sind trotzdem Moslems und bleiben das.
Wie gehe ich am besten mit intoleranten Christen um, ohne selbst intolerant zu werden? Also wenn ich mit fundamentalistischen Christen zu tun habe, die irgendwie, sag ich mal, nicht von ihrer Meinung abweichen, mich das ärgert, wie kann ich da tolerant sein?
Das ist dieses, was sehr schwer ist, was an der Geschichte von Martin Luther King deutlich werden sollte, den Menschen lieben, auch wenn man seine Ansichten vielleicht nicht teilt. Und wenn wirklich du und er Christ ist, dann glaube ich, kann man, wenn man auf der waagrechten Ebene nicht mehr kommunizieren kann, kann man ja vielleicht im Gebet zu Gott kommunizieren und vielleicht lehrt Gott da auch was.
Aber wenn ich das Gefühl habe, Sie machen sozusagen im Namen, ich sage es jetzt mal provokativ, meines Gottes, meines Jesus, machen Sie was, was einfach viel kaputt macht und viel zerstört. Muss ich da tolerant sein? Muss ich den lieben?
Ja, die Meinung musst du nicht tolerant sein. Natürlich sollst du was sagen. Also wenn einer Quatsch erzählt, heißt es ja nicht tolerant, ich drehe mich um und lasse ihn Quatsch erzählen, sondern natürlich kann man dem vehement widersprechen und dem auch was entgegensetzen. Aber die Frage ist, werde ich dann intolerant, indem ich dann die Person ablehne und sie, was weiß ich, gewalttätig werde oder als Idioten tituliere, oder sage ich, nein, an der Position sind wir fundamental anderer Ansicht, aber dich als Mensch akzeptiere ich trotzdem, aber dieser Meinung widerspreche ich.
Eben. Werden wir noch mal ein bisschen konkreter, eine heftige Frage hier, aber vielleicht hilft sie uns. Ein Mann hat meine Tochter mit 6 Jahren entführt, 20 Jahre lang missbraucht und vergewaltigt, Kinder mit ihr gezeugt und zum Schluss sie getötet. Warum soll ich diesen Mann lieben? Und wie soll ich ihn lieben? Ich muss ihn nicht hassen, aber muss ich ihn wirklich lieben?
Liebe kann man schwer befehlen, vor allem in so einer Situation. Ich hoffe, dass die theoretisch ist und nicht praktisch erlebt wurde. Ich glaube halt, Hass erzeugt Hass und Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und ich glaube, diese Spirale kann man nur unterbrechen, indem man nicht sich auf die Stufe eines Gewalttäters, eines Kinderschänders, eines Vergewaltigers und Entführers begibt, indem man sagt, du hast Unrecht gemacht und jetzt werde ich mit Unrecht dir begegnen. Sondern ich glaube, das Geschehen kann man nicht ungeschehen machen, aber ich glaube, einen Menschen kann man wirklich nur durch Liebe verändern, so schwer wie es ist. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ich habe selber 2 Kinder, ob es mir gelingt. Ich hoffe, dass ich nie in so eine Situation komme, aber ich glaube schon, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und das zeigt die Geschichte. Ich glaube, man kann, so wie Martin Luther King es gefordert hat, nur mit Liebe durchbrechen. So schwer es ist.
2 Fragen noch.
Hast du noch eine gute
Ja.
So, Abschluss.
Ja, das Positive an der Religion sind doch die humanistischen Grundwerte. Dazu brauche ich keinen imaginären Freund. Also ich brauche keinen Jesus als Freund, nur um diese humanistischen Grundwerte zu teilen.
Das stimmt. Gott sei Dank. Gott sei Dank sind die humanistischen Grundwerte so verankert, dass man die nicht mehr religiös begründen muss, sondern dass die allgemeingültig sind. Ja. Aber ich glaube, Jesus ist auch nicht gekommen, um uns humanistische Grundwerte allein zu geben. Die hat er auch gefordert und verlangt er auch, liebt eure Feinde, aber ich glaube, Jesus ist für was anderes gekommen. Er will nämlich die Freundschaft mit dir und dir das Leben in Fülle und in alle Ewigkeit schenken. Unabhängig davon, wie du lebst, ob du alles richtig machst in deinem Leben oder nicht. Aber ja, man kann, Gott sei Dank, auch humanistische Grundwerte ohne Glauben leben.
Super. Hast du noch eine gute Abschlussfrage?
Nein.
Okay, dann eine letzte Frage. Wäre das Leben ohne Religion und Glauben nicht viel friedlicher?
An meinem Zögern merkt man, dass man es nicht eindeutig beantworten kann. Also jetzt kann man das so nehmen und sagen, ja, die Religion hat ganz viel Unheil in diese Welt gebracht, zweifelsohne, bringt das auch noch. Aber ich glaube, die Religion hat auch sehr, sehr viel Gutes in die Welt gebracht. Das ist, im Namen der Religion kann man so viel begründen. Ich glaube, man muss auf den Kern der Sache gehen. Das meinte ich mit, schau auf Jesus, was Jesus sagt und höre nicht nur das, was die Menschen dir sagen in seinem Namen, sondern begegne ihm und vertraue auf das, was er sagt. Aber ja, weiß ich nicht. Vielleicht, es gibt viel Unheil, für das wir uns schämen müssen. Und der Papst vor Franziskus hat ja Gott sei Dank für die historische Schuld der Kirchen an der Welt um Vergebung gebeten. Man kann es nicht wieder gut machen, aber man kann sagen, es war falsch und wir bitten um Vergebung. Verzeiht uns das viele Leid, was wir als Christen in diese Welt gebracht haben.
Vielen Dank.
Danke, Carsten.